Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Und dazu begrüßt sie Florian Felix Wey. 500 Jahre sind eine sehr, sehr lange Zeit. Und einen Menschen heute neu zu beschreiben, der vor 500 Jahren gestorben ist, ist eine schwierige Aufgabe. Eine Autorin und zwei Autoren haben sich dieser Aufgabe unterzogen und brandneue Biografien zu Leonardo da Vinci vorgelegt. Am 2. Mai jährt sich dessen Todestag zum 500. Mal. Und weil das Leben dieses Mannes sehr viele Facetten enthält, sind heute alle drei Biografen zugleich Gast in der Lesart. Aus München zugeschaltet ist die Kunsthistorikerin und Journalistin Kia Fahland. Ihr Buch heißt Leonardo da Vinci und die Frauen. Guten Morgen, Frau Fahland.
Guten Morgen.
In einem Studio in Zürich sitzt der Historiker Bernd Röck. Seine Biografie hat er genannt Leonardo, der Mann, der alles wissen wollte. Guten Morgen, Herr Röck.
Guten Morgen.
Und neben mir hat der Historiker und Publizist Klaus-Rüdiger May Platz genommen. Er oder sein Verlag hat sich für den Titel Leonardos Geheimnis entschieden. Guten Morgen, Herr May.
Schönen guten Morgen.
Ich würde jetzt gerne von jedem von Ihnen den allerersten Satz der jeweiligen Biografie hören. Herr Röck, wie beginnen Sie Ihr Buch?
Zwischen Fiesole und Maiano erhebt sich sanfte Monte Cecere.
Tatsächlich? Ich habe einen ganz anderen Satz aufgeschrieben, nämlich manchmal gab sich Leonardo bescheiden.
Das ist das Vorwort, ja.
Ah, manchmal Sie
gab
unterscheiden
sich Leonardo
zwischen...
bescheiden.
Das ist schön. Jetzt wird Herr May auch gleich sagen, er hat einen ganz anderen ersten Satz. Frau Fahland, wie beginnen Sie?
Die Malerei ist weiblich, jedenfalls die Leonardo da Vincis.
Und das ist kein Vorwort, Sie springen gleich rein.
Das ist das Vorwort.
Auch das Vorwort. Und Herr May?
Ich bin im Prolog. Und der beginnt so. Die Bibel beginnt mit dem wuchtigen und doch so lakonischen Satz. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe.
Sie merken, liebe Hörerinnen und Hörer, schon in den ersten Sätzen fangen sich unterschiedliche Ansätze über Leonardo zu schreiben. Darüber sprechen wir ausführlich nach Anna Ternheim. What have I done? Deutschland von Kultur. Wir sprechen in der Lesart über Leonardo da Vinci, jeden bekannt zumindest als Schöpfer der Mona Lisa. Im Gespräch sind Kia Fahland, Bernd Röck und Klaus-Rüdiger May. Alle drei haben jeweils ein neues Leonardo-Buch vorgelegt. Und im Vorgespräch bat mich Kia Fahland doch zuerst über Leonardos Malerei zu reden. Tun wir das einfach, Frau Fahland. Ihr eben zitierter Anfangssatz leitet ja schon so ein bisschen in diese Richtung. Die Malerei ist weiblich, aber es fallen noch entschlossenere Sätze von Ihnen. Zum Beispiel, Zitat, nach der Begegnung des Künstlers mit der Bergtigerin ist die Malerei des Abendlandes eine andere. Große Behauptung. Warum und wer ist diese Bergtigerin?
Die Bergtigerin hat sich selbst so genannt. Das ist die Dichterin Ginevra de Benci, von der der Satz überliefert ist, ich bitte um Entschuldigung und ich bin eine Bergtigerin. Das ist ja schon eine ganz eigene Formulierung. Und genau diese Frau sucht er sich aus für sein erstes psychologisches Porträt, die Ginevra de Benci, das auch das erste psychologische Porträt der italienischen Kunstgeschichte ist. Sie erscheint nach vorne zum Betrachter herausgewandt, was unüblich ist. Bis dahin sind in Florenz junge Frauen nur im Profil gezeigt worden, in Brautbildern, wo sie eben ihre Keuschheit zeigen sollten, nicht keinen Kontakt aufnehmen sollten mit dem Betrachter und gleichzeitig den Reichtum in ihrer Kleidung ihres Mannes demonstrieren sollten und eigentlich damit nicht als Personen auftraten, sondern mehr als Schmuckstücke. Und Ginevra da Benci ist anders. Also man sieht die Gedanken richtig rattern hinter ihren Augen. Sie scheint ein bisschen nach innen zu schauen und wendet sich doch gleichzeitig nach außen. Und das ist wirklich, finde ich, eine Revolution.
Darüber, über die Revolution in der Malerei, reden wir gleich weiter. Der erste Satz von Bernd Röck lautete, ja, zumindest der im Vorwort, wie ich gelernt habe, manchmal gab er sich bescheiden. Das impliziert ja umgekehrt, Herr Röck, dass Leonardo doch ein ziemlich großes Selbstbewusstsein hat. Sah er sich selbst auch als der große Maler seiner Zeit?
Ja, das glaube ich schon. Also er hatte ja sich den Ruhm, den er haben wollte, auf die Fahnen geschrieben. Er sucht nach Ruhm, er möchte in seinen Werken immer möglichst gut sein, perfekt sein. Vasari, sein Biograf, hat mal gesagt, das sei der Grund, warum so vieles nicht fertig wurde, weil er immer Vollkommenheit über Vollkommenheit wollte. Und er sagt auch mal, jemand wie ich wird sehr selten wiedergeboren. Also er wusste schon, dass er etwas Besonderes ist. Und wenn man überlegt, dass um 1500 die weitaus meiste Zahl der Maler der damaligen Zeit Handwerker waren im Selbstverständnis und nach sozialem Status, dann muss man schon sagen, dann überragt sie Leonardo ganz weit. Er ist eigentlich der erste wirkliche Star, den die Kunstgeschichte kennt. Von dem Dreigestirn Leonardo, Michelangelo, Raphael ist er der Erste, der die Welt des Handwerks bei Weitem übersteigt und es zu einem ganz neuen Status bringt. Und das hat sicher auch damit zu tun, dass er mit seiner Malerei entsprechend Erfolg hatte und dass er auch wusste, wie man sich verkauft. Das hat er sicher gewusst. Er konnte großartige Projekte anbieten. Die Leute haben ihm geglaubt, dass er das realisieren kann, ob das nun ein 7 Meter hohes Bronzepferd war, ob das womöglich eine urbanistische Restrukturierung größten Ausmaßes in Mailand war und so weiter. Es gab sehr viele Projekte, die er vorgeschlagen hat und die nach damaligem Maßstab gigantisch waren, Umleitung des Arno, könnte man noch erwähnen. Aber man hat ihm geglaubt und man hat ihm das auch durchaus anvertraut.
Ja, jetzt könnte man ja einwenden, später im 18. Jahrhundert war das Wort Projektemacher eher abfällig. Das waren so die Leute, die viel Wind gemacht haben und nichts geschafft haben. Er hat ja gar nicht so viele Gemälde uns hinterlassen. Klaus Rüdiger May, wie kommt das?
Also ich würde ganz gerne noch hinzufügen, es ging ihm nicht nur um Ruhm, sondern ein ganz großer Bestandteil des Ruhms war der Nachruhm. Also was ich faszinierend bei Leonardo finde, dass er derjenige ist, der auch in seinem Werken, in seinem Arbeiten immer auch sozusagen die Nachwelt und den Nachruhm im Kopf hat. Und es ist für ihn ein ganz großes Thema, die Zeit, die vergeht, die er ihn auch frisst, was er dann von Cicero zitiert. Aber diese Zeit, die alles auffrisst, die kann man durch Werke überwinden. Deswegen hat er diese Skrupulosität auch im Arbeiten und will es perfekt haben. Und vor allen Dingen, er will immer etwas Neues bringen. Und dieses etwas Neues bringen ist auch ein Zug der Zeit. Man löst sich von Traditionen. Man gilt dann als ein großer Maler, wenn man ein Sujet, was bekannt ist, es wurden alle haben irgendwie die Jungfrau Maria gemalt und die Verkündigung gemalt. Das Spannende war immer der Neuigkeitswert. Ist es anders dargestellt? Und da bricht Leonardo in der Tat zu neuen Ufern auf. Und, was man nicht vergessen darf, es ist auch eine Zeit des Umbruchs, in dem er lebt.
Darüber reden wir nachher in einer anderen Runde, wenn wir die Zeit ein bisschen widerspiegeln und aufleben lassen. Ich bin sozusagen Ihr Idealleser. Ich habe alle drei Biografien gelesen. Das wird Ihnen vermutlich im wahren Leben nicht so häufig vorkommen, dass jemand drei Leonardo-Biografien hintereinander liest. Und die Reihenfolge spielt eine Rolle, obwohl sie zufällig war. Ich habe zuerst Herrn Röck, dann Herrn May und zum Schluss Frau Fahrland gelesen. Und bei Frau Fahrland kommt plötzlich ein Satz nach Seite 3 oder 4, der öffnet mir die Augen in einer ungeahnten Weise, weil die beiden Männer das nicht geschrieben haben. Sie sagt, im Grunde hat Leonardo nur 2 Männer porträtiert. Man müsste schon die Jünger auf dem Abendmahlsbild mitzählen, um auf ein ausgewogenes Verhältnis zu kommen. Er war ein Frauenmaler. Komischerweise taucht das erst bei Ihnen auf und nicht bei den Männern. Wie kommt das, Frau Fahrland? Sind wir blind, wir Männer?
Nein, das denke ich natürlich nicht. Mir ist nur einfach aufgefallen beim Schreiben, wie wichtig diese Frauen für ihn sind. Die sind ganz zentral für sein Kunstverständnis. Eben wurde der Nachruhm angesprochen. Auch das hängt mit den Frauen zusammen. Also er macht sich ja, wenn er an den Nachruhm denkt, auch unabhängig von den Auftraggebern. Die sind gar nicht so wichtig. Die Nachwelt ist wichtig. Und die Nachwelt wird ihn messen am Bildnis einer schönen Frau. Das ist auch eine antike Tradition, dass das Bild einer schönen Frau der Ausweis der Kunstfertigkeit ist. Daran knüpft er an. Das ist ganz zentral. Und dann fällt auch auf, dass seine Hauptfiguren Frauen sind. Also die Mona Lisa, die Anna Selbtritt, die vielen Marienbilder, die Porträts, die Ginevra de Menci, die Cecilia Gallarani, die anderen Frauen. Also wo sind die erwachsenen Christusfiguren etwa? Wo sind die Herrscherporträts? Tizian porträtiert Karl V. Wo ist Julius II., der Papst? Also die sind alle nicht zu sehen. Die einzige Frau oder die einzige Herrscherin, an der er sich versucht, ist eben auch eine Frau, Isabella d'Este. Also das heißt, das ist doch ein Grundmotiv seines Schaffens. Und ich glaube, das ist kein Seitenaspekt, sondern es führt ins Innere dieser Malerei und ins Innere von seinem gesamten Welt- und Kunstverständnis. Für ihn sind die Frauen sehr naturverbunden, weil sie gebären können und weil die Gebärfähigkeit die Möglichkeit eines steten Neuanfangs, also der Erneuerung der gesamten Welt in sich trägt. Und er hat einen hohen Respekt vor der Natur. Das sehen Sie auch in den Landschaftshintergründen in der Malerei. Er assoziiert die Frauen damit, aber nicht nur. Er gibt ihnen eine große Eigenständigkeit. Und das ist wirklich neu. Das beginnt im profanen Bildnis mit der Ginevra de Menci. Er macht es auch bei den Marienfiguren. die sind starke, eigenständige Persönlichkeiten. Die lassen sich nicht vom Verkündigungsengel herumscheuchen. Und er sagt es auch einmal in einem Zitat, macht er sich lustig über die anderen Maler mit ihren dominanten Verkündigungsengeln. Da würde die, ja die Maria
welches Geschlecht hat denn ein Verkündigungsengel?
Ja, weiß man nicht. Ne? Herr
May,
wissen Sie, ist die Maria sehr selbstständig. Ich denke, das kann ja auch mal changieren zwischen den Geschlechtern.
Ja, aber das ist, glaube ich, auch ein Thema. Ich bin beim intensiven Anschauen der Bilder und vor allen Dingen immer wieder alternierend zwischen der Anna Selbdritt und der Mona Lisa zu dem Punkt gekommen, dass Androgynität eine große Rolle spielt. Also nicht nur männlich-weiblich, sondern dass er sich sozusagen im Laufe seines Lebens und immer stärker zur Androgynität äußert. Und das ist auch dieser seltsame Wechsel in der Mona Lisa, dass es zunächst beginnt als ein Frauenporträt, aber es immer weiter weg von der Porträtierten geht. Und da sehe ich sozusagen diesen Zug zur Androgynität, der im Übrigen auch eine große Diskussion im ausgehenden 15. Jahrhundert war. Es gab die Vorstellung von Theologen, Gott hat die Welt geschaffen nach seinem Bilde als Frau und Mann und deswegen ist Gott auch Frau und Mann und androgyn.
Da haben Sie sicher recht, die Androgynität ist ganz wichtig. Die ist aber deshalb wichtig, weil Leonardo diese enorme Fähigkeit hat, sich in alle anderen Lebewesen hineinzuversetzen. Und dann ist es einfach nicht mehr wichtig, welches Geschlecht jemand hat. Diese Fähigkeit zum Perspektivwechsel, die ist eine ganz große Stärke von ihm. Und das haben wir etwas vergessen. Und ich glaube, der Grund, dass wir das vergessen haben, liegt in 30er Jahren, vor allem im italienischen Faschismus. Für Mussolini war Leonardo der faschistische Mustermann, der virile Techniknarr, der sich mit seinen Kriegsmaschinen die Welt untertan machen wollte. Da hatten die Frauen keinen Platz.
Das und würde da ich gerne ein bisschen nach hinten verschieben. Darüber reden wir gleich noch. Aber noch eine Frage, bevor wir diese Runde beenden, an Herrn Röck. Das klingt wahnsinnig zeitgenössisch. Ein zeitgenössischer Diskurs über Geschlechtlichkeit, wie wir ihn jetzt gerade führen. Gab es diese Ansätze der Betrachtung schon früher in der Leonardo-Forschung?
Naja, also ich bin ja ein Mensch, der sehr auf Quellen achtet, auf die Schriftquellen. Und da ist dieser Diskurs im Umfeld Leonardos fast nicht existent. Also da gibt es sehr wenig Hinweise. Leonardo gibt konventionelle Vorstellungen von dem, wie man Frauen darzustellen hat. Er macht es aber dann revolutionär. Da hat Frau Fahrland völlig recht. Das ist eine völlig neue Sicht, die vor ihm vielleicht nur Petrus Christus, einige Pflamen ausprobiert haben. Ich bin nicht ganz so sicher, ob diese ausschließliche Konzentration auf Frauen bei ihm tatsächlich feststellbar ist. Man müsste zum Beispiel die Anghiari-Schlacht mit einrechnen. Man müsste Quellennotizen bedenken, die etwa von einem Porträt des Herzogs, also von Mailand, reden, wo wir nicht wissen, ob es eine Zeichnung war, ob es ausgeführt war oder nicht. Es gibt eben so wahnsinnig wenig von ihm, dass es schon sehr schwer ist, da statistische Erhebungen zu machen.
Und wir machen hier weiter in der Lesart mit drei neuen Biografien über Leonardo da Vinci. Zu Gast Klaus-Rüdiger May, Bernd Röck und Kia Fahrland. Wir haben über Androgynität geredet, über die Frauenbilder bei Leonardo da Vinci. Eine wesentliche Information scheint mir zu fehlen, eine über die Zeit und eine über Leonardo da Vinci. Er war homosexuell. Was bedeutete das in der Renaissance, Bernd Röck?
Ja, es kam sehr darauf an, wo man lebte. Es gab sehr rigide Regimes, die darauf sogar die Todesstrafe setzten, wenn es rauskam. In Florenz, da haben wir eine Unzahl von Verfahren, es geht in die Tausende, die aber alle, fast alle glimpflich endeten. Das ist eine ganz interessante Tatsache, dass Leonardo im medizeischen Florenz, dann nicht unter Savonarola und im 16. Jahrhundert hat sich das auch geändert, einigermaßen unbehelligt bleiben konnte.
Es gab noch nicht sozusagen die Verfolgungspflicht von Rechtsverletzungen, was wir seit der Neuzeit kennen. Wenn man jemanden schaden wollte, wenn man es verfolgen wollte, hat man es getan. Dafür sprechen ja auch die Denunziationen. Und wenn nicht, dann eben nicht. Und es hing auch damit zusammen, welche Interessen banden sich daran.
Ich glaube, man muss auch anerkennen, mit welcher Freiheit Leonardo selbst damit umgeht. Also es gibt Beamten der Nacht, die Homosexuelle verfolgen. Und Leonardo lebt es trotzdem aus. Also er lebt mit seinen Freunden zusammen, führt einen Künstlerhaushalt mit lauter anderen Männern. Während andere wie Michelangelo ja sehr vorsichtig mit diesem Thema umgehen und sich damit auch sehr quälen. Leonardo lebt einfach so, wie es ihm gefällt.
Nun, Herr Röck, ist das ja eine bewegte Zeit. Wir wissen sehr wenig davon. Ich war stellenweise auch, ob der vielen Namen in allen Biografien etwas verwirrt. Eine politisch instabile Zeit. Was hat sich getan in der Lebensphase von Leonardo da Vinci?
Ja, er hat vor allem in Mailand erleben müssen, dass es zu einem Regimewechsel kam. Also es haben sich die Mächte grundlegend umgruppiert. Das italienische Gleichgewicht der Staaten Neapel, Kirchenstaat, Florenz, Mailand, Venedig ist aus dem Ruder gelaufen. Man hat inzwischen Großmächte, Frankreich, und dann eben auch Spanien auf italienischem Boden. Und das führt dazu, dass um 1500 der Herzog von Mailand, der Leonardo lange gefördert hat, vertrieben wird. Er kommt in Gefangenschaft und die Franzosen haben das Sagen. Das ist ein tiefer Einschnitt, der zwingt ihn dazu, zunächst einmal nach Florenz zu gehen. Und dann, als sich die Verhältnisse stabilisiert haben, kann er unter dem neuen Regime, unter Ludwig XII. Und Frankreich wieder weitermachen. Also er ist vielleicht nicht wichtig genug gewesen, um jetzt sich politisch positionieren zu müssen. Das muss man schon sagen. Ein Maler ist ein Maler, ein Ingenieur ist ein Ingenieur. Aber es ist ihm gelungen, eigentlich unter allen Regimen eine gute Position zu erringen. Und
würde da der moderne Ausdruck des Opportunisten angebracht sein, Frau Fahrland?
Nein, so gar nicht. Also ich kann mir kaum jemanden vorstellen, der weniger Opportunist wäre als Leonardo da Vinci. Also er macht es nie den Auftraggebern recht. Und er hasst es, wenn die sich einmischen und weist es furios zurück und macht einfach das, was er malen will. Und das ist, glaube ich, wirklich etwas, was uns bis heute an diesen Bildern beschäftigt. Man spürt das, man spürt, welche Freiheit er sich auch beim Malen genommen hat.
Ist das Leonardos Geheimnis, Klaus-Rüdiger May, der Titel Ihres Buches? Ein Mann, der durch Können und seine Fähigkeiten durch alle Umbrüche durchkommt?
Nicht, dass er durch alle Umbrüche durchkommt, sondern dass er eine ganz klare Vorstellung davon hat, wie er auf die Nachwelt wirken kann, wie er sein Leben verlängern kann, wie er sich aus bestimmten Dingen raushalten kann.
Aber er lebt ja in einer Gegenwart, die auch blutig ist zum Teil.
Ja, da sind natürlich hohe Widersprüche bei ihm, die sich so kaum erklären lassen. Da ist also der bereits beschriebene Leonardo, der in rosa Kleidung umhergeht, der sich die Hände mit Rosenwasser wäscht, der auf seine Erscheinung Wert legt, der auf Hygiene Wert legt. Und auf der anderen Seite verbringt er ganze Nächte damit, um Leichen auseinanderzuschneiden und irgendwo im Gekröse von Leichen herumzuarbeiten. Das heißt, auch in ihm sind natürlich diese großen Widersprüche der Zeit da. Aber er schafft es sozusagen, gerade durch die naturwissenschaftlichen und technischen Geschichten, ein Bild zu erschaffen von sich, als wäre er ein Universalgenie und würde das die Welt als Ganzes zumindest nicht nur zu verstehen suchen, sondern ein Stück weit auch verstanden zu haben.
Ja, er denkt einfach in viel, viel größeren Linien als andere. Zum Beispiel wird ja nicht verstanden, warum der immer Landschaften malt und dann noch so merkwürdige Landschaften. Also andere sagen, Botticelli sagt, da reicht es doch, man kann ja fast einen Schwamm an die Wand werfen und das abmalen, das reicht doch. Und Leonardo stürzt sich in die Landschaftsmalerei rein, weil er verstehen will, wie Landschaft Landschaft geworden ist, welche Erdgeschichte dahinter steht. Er hat da obskure Theorien, die zeichnen sich aber alle auch in den Bildern nachher ab. Also Landschaft ist für ihn ein Prozess, etwas, was im Werden begriffen ist, was altern kann. Und solche Gedanken macht er sich und diese Gedanken fließen am Ende alle in die Malerei ein.
Nun ging es mir so beim Lesen von drei Biografien, das ist jetzt kein Vorwurf an Sie alle, weil Sie arbeiten das genau richtig in Ihrem Genre, aber mir fehlt etwas das Romanhafte. Also genau das, was Bernd Röck so ein bisschen anklagend früheren Biografen auch vorwirft in seinem Buch, dass man mal was erfindet, eine Szene, wie er gelebt hat, mal vorspielt. Der Mensch wird trotz allem, trotz der vielen Informationen mir nicht wirklich plastisch. Ist das vielleicht auch schlichtweg unmöglich, einen Menschen aus der Renaissance, der seit 500 Jahren tot ist, irgendwie einem normalen Menschen von heute zu vermitteln, Herr Röck?
Ja, es ist natürlich so, dass wir über Leonardo, das mag absurd klingen, aber es ist so, mehr wissen als über praktisch jeden anderen Künstler der Renaissance. Wir haben ungeheuer viele Quellen, die sich allerdings sehr unterscheiden in ihrer Art, in ihrer Positionierung. Es ist auch immer sehr wichtig zu fragen, was ist eigentlich der Kontext einer Aussage von Leonardo, wenn wir zum Beispiel diesen Paragone, den Vergleich der Kunstarten uns ansehen, also zwischen Musik, Malerei, Poesie, Skulptur, dann ist das ein eigentlich abgehobener intellektueller Diskurs, der nicht unbedingt das wiedergeben muss, was Leonardo wirklich meint. Also das sollte man schon auch bedenken. Man muss Anekdoten, wie sie Vasari erzählt, von Augenzeugenberichten unterscheiden und so weiter und so weiter. Und am Ende ist es natürlich schon so, dass je mehr Biografen es gibt, und Leonardo hatte viele Biografen, desto mehr Leonardos gibt es, nicht?
Sie schreiben sogar von Nonsens-Leonardismus. Also unter anderem fällt auch Freud bei Ihnen darunter. Was hat denn der Freud gemacht?
Naja, also er hat im Grunde nicht Leonardo erklärt, sondern er hat das, was man von Leonardo nicht so genau wusste, anhand eines Beispiels benutzt, um die Psychoanalyse anzuwenden. Also da bei ihm ist letztlich alle seine Kreativität ist Ausdruck einer versagten Sexualität, einer unterdrückten Libido. Er ist, zaubert das Lächeln auf die Lippen der heiligen Anna und auch der Mona Lisa, weil er sich an das beseligende Lächeln seiner Mutter aus Kindertagen erinnert, als er noch nicht wusste, dass die Mutter unvollständig ist. Sie hatte bekanntlich kein Penis und so weiter. Also das ist blühender Unsinn, den auch kein moderner Psychologe heute so hinnehmen würde. Ich habe es auch mit Psychologen diskutiert, nicht? Zumal wir überhaupt keine Ahnung haben, wie Leonardo seine Jugend verbracht hat, welche Beziehung er zu seiner Mutter hatte. Da weiß man so gut wie nichts darüber.
Ich denke, der Königsweg ist, und das machen ja auch alle drei Biografien, zurückzugehen zu den Quellen. Und zwar nicht nur zu Vasari, das ist nur eine indirekte Quelle, weil er später geschrieben hat, sondern zu denen der Zeit, sich Gerichtsakten anzugucken, die Aufzeichnungen sehr genau zu studieren. Und dann muss man erstmal ganz viel Ballast durch die ältere Literatur auch abwerfen, aber dann kommt man doch zu einem Kern und kann Leonardo, glaube ich, schon auch charakterisieren.
Ja, oder wenn Sie so, es gibt dann natürlich drumherum zahlreiche Spinner, wenn Sie jetzt etwa den Versuch nehmen, aus einer Y-förmigen Fingerabdruckslinie, wo nicht mal sicher ist, ob das der Fingerabdruck Leonardos ist, die orientalische Herkunft der Mutter nachzuweisen. Das ist völliger Unsinn, mit dem man sich besser gar nicht auseinandersetzt.
Wir machen eine kleine Verschnaufpause in unserer Studiorunde. Natürlich gibt es noch mehr Bücher über Leonardo da Vinci, unter anderem einen ziemlich prächtigen Bildband, den der belgische Künstler Marc van den Broek zusammengestellt und mit einem sehr persönlichen Text versehen hat. Darin geht es nicht um die Kunst, sondern um die Erfindungen Leonardos. Die allerdings seien hauptsächlich Findungen. Das sagt der Autor nicht nur, sondern belegt seine These auch mit zahlreichen Abbildungen aus dem antiken Griechenland, Rom, aus Persien und Ägypten und vor allem aus dem alten China. Für Michael Schornsteimer, der das Buch für uns gelesen hat, wirft das zunächst eine Frage auf.
War Leonardo ein gerissener Plagiator, der sich heute vor Gericht verantworten müsste? So weit geht van den Broek nicht. Keineswegs spricht er ihm Genialität ab. Leonardo habe technisches Gerät und seine Funktionsweisen dramatisch inszeniert und poetisch dargestellt. 4, manchmal sogar 5 Entwürfe produzierte er an einem einzigen Tag. Dafür bewundert van den Broek Leonardo. Im Übrigen betrachtet er sich selbst als seelenverwandten Kollegen. Ob das unbescheiden ist oder nicht, sei dahingestellt. Bereits als 4-Jähriger habe der Autor ein Kinderfahrrad auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt. Seine Eltern lobten ihn, er werde einmal Ingenieur. Er selbst aber sah sich, schreibt er, immer als Künstler. Was ist Genie, fragt der Autor. Wie entsteht Genie? Gilt Leonardo deshalb als Genie, weil ihn anscheinend aus dem puren Nichts wunderbare Geistesblitze trafen? Das hält van den Broek für eine romantische Idealisierung. Bei seinen Recherchen stieß er bei vielen angeblichen Erfindungen auf Vorgängermodelle. Leonardo besaß das Traktat über Architektur von Martini und war vertraut mit den Werken Vitruvs. Leonardo habe sich also mit den Erfindungen seiner Vorgänger kreativ auseinandergesetzt. Dabei sei er auf Zusammenhänge, Details und Verwendungsmöglichkeiten gestoßen, die andere übersehen hatten. Seine Stärken waren nicht Intellekt und Technologie, schreibt der Autor, sondern Fantasie und Kreativität. Leonardos Zeitgenosse Francesco di Giorgio Martini hatte mehr als 1000 Zeichnungen über Schaufelräder als Antrieb gezeichnet, wie eine Bauanleitung. Da Vinci kannte diese Skizzen, davon ist van den Broek überzeugt. Allerdings gelang es Leonardo, seine Zeichnung von einem Schaufelradboot so anmutig auf das Papier zu werfen, dass im Kopf des Betrachters eine ganze Geschichte entstehen konnte. Das Bildnis, das aus nur wenigen dahingeworfenen Linien besteht, lädt zum Verweilen und Träumen ein. Vielleicht gilt hierzulande erst etwas als erfunden, wenn es in Europa erfunden wurde, wendet van den Broek ein. So gilt ja auch Johannes Gutenberg als der Erfinder des Buchdrucks, obwohl in China buddhistische Schriften schon 400 Jahre früher mit geschnitzten Holzstöcken und Tinte auf Papier gedruckt wurden. Ebenfalls in China fand wohl der erste Fallschirmsprung der Geschichte statt. Die Geschichte geht so. Kaiser Jun stand auf dem Dach eines Getreidespeichers, als sein mordlüsternder Vater das Gebäude in Brand setzte. 200 Jahre vor unserer Zeitrechnung versuchte sich Jun zu retten, indem er mehrere kegelförmige Strohhüte zusammenband und sich damit in die Tiefe stürzte. Ob er überlebte, berichtet der Chronist Qian leider nicht. Im Westen entstand die erste bekannte Zeichnung eines Fallschirmspringers von einem anonymen Künstler aus Jena um 1470. Die Idee, sich Tücher an die Arme zu schnallen, um einen Sturz in die Tiefe mit wehenden Stoffbahnen abzubremsen, hatte jedoch ein weiterer chinesischer Maler viel anmutiger in einem Fresko dargestellt, farbig und fein ziseliert, in den 1000 Buddha-Höhlen bei der Oasenstadt Dunhuan an der Seidenstraße, 700 Jahre vor Leonardo. Wenn er kein Erfinder, sondern eher eine kreative Hochbegabung war, was für eine Künstlerpersönlichkeit war er dann? Van den Broek vermutet, ein Fetischist und Pedant, ein Control-Freak und Zauberer, ein Eventmanager und Entertainer. Seine Fantasiewesen seien bestimmt unter viel Gelächter und Wein entstanden. Die perspektivischen Zeichnungen erinnerten hingegen an die heutigen plastischen Explosionszeichnungen aus Ingenieurplänen und Bauzeichnungen. Dafür benötige man nicht weniger als ein fotografisches Gedächtnis. Ein fotografisches Gedächtnis attestiert sich der Autor übrigens auch selbst. Seine Texte sind mitunter sprunghaft und manchmal redundant. Trotzdem ist sein Buch ein wunderschönes, anregendes Bilderbuch. Man kann sich darin verlieren, vor- und zurückblättern. Es lädt ein zu einer Zeitreise. Man gerät ins Nachdenken und ins Träumen.
Was augenscheinlich mit Michael Schornsteimer passiert ist. Er stellte den reich bebilderten Band vor, Leonardo da Vincis Erfindungsgeister, eine Spurensuche. Die hat der belgische Künstler Marc van den Broek unternommen und im Verlag Nünnerich Asmus publiziert. 280 großformatige Seiten kosten 39,50 Euro. Van den Broek schreibt sich übrigens mit O-E-K. Die Lesart mit Sachbüchern heute über nur ein Thema, nämlich Leonardo da Vinci, vor 500 Jahren gestorben. Der Erfinder, der Tüftler, das alles vorwegnehmende Genie, das haben wir gerade in dem Beitrag gehört. Zugleich aber auch, vorhin hat es Kia Fahrland erwähnt, ein Bild, das vielleicht erst im 20. Jahrhundert so richtig stark geworden ist. Wo kommt das Bild her und was ist an diesem Bild des Genies, des technischen Genies dran, Bernd Röck?
Ja, das Bild des Technikers, des Ingenieurs, des Gelehrten ist eigentlich erst aufgekommen oder bekam Konturen, seit seine ganzen Schriften ab etwa 1880 ediert wurden und man genauer seine Notizen lesen konnte und diskutieren konnte. Die Zeitgenossen haben da begrenzt davon gewusst, aber so im Lauf des 20. Jahrhunderts ist durch eine unglaublich reiche Spezialforschung immer mehr auch der Erfinder, der Techniker, das Genie in manchen Punkten. Also man bedenke, er hat das Kugellager erfunden, das ist nur ein Beispiel von wirklich wichtigen Dingen, die er als erster entdeckt hat. Das hat man im Lauf des 20. Jahrhunderts eigentlich erst sehr differenziert erforscht und das sind wir heute noch lange nicht am Ende.
Er war ja auch ein ganz großer Anatom, das ist eben schon angesprochen worden. Und das dient natürlich auch wieder dem Verständnis des Menschen. Er hat sich eben wieder für Fruchtbarkeit auch sehr interessiert. Also wie funktionieren die Prozesse der Schwangerschaft, der Geburt? Also sein Interesse betraf die Technik, aber ging weiter darüber hinaus. Erdgeschichte war ganz, ganz wichtig für ihn. Er war ein großer Wasserfachmann. Er hat sich für Gezeiten interessiert. Seine Sintflutzeichnungen sind ja auch ganz wunderbar. Also das Spektrum seines Interesse umfasst einfach alles und letztendlich sollen diese Erkenntnisse dann Ausdruck finden in der Malerei.
Aber er hat doch, Klaus-Rüdiger May, Kriegsmaschinen von durchaus, sagen wir mal, unmenschlicher Härte entworfen, zumindest gebaut wurden sie nicht.
Ob sie gebaut worden sind oder was gebaut worden ist, so genau weiß man das ja nun auch alles nicht. Also Herr Röck hat das vorhin schon mal sehr schön angesprochen und zwar haben wir zwar eine reiche Quellenlage, doch es fehlt auch eine ganze Menge und ich hätte so gerne ein Buch gefunden, wo drin steht, was die Werkstatt von Leonardo eigentlich in einem Jahr produziert hat. So. Aber zum zweiten Aspekt. Man darf auch nicht vergessen, wenn man Leonardo sieht, dass er in einer Zeit lebte, die sozusagen einen wissenschaftlich-technischen Aufbruch markierte. Brunelleschi hat die Kuppel des Doms gebaut und letztendlich war die Leistung künstlerisch, ja, aber sie war vor allen Dingen auch eine ingenieurtechnische Leistung, in dieser Höhe arbeiten zu können. Gutenberg findet den Buchdruck mit beweglichen Lettern. Das heißt, wir haben eine unglaubliche Hinneigung zu Technik, zu technischen Lösungen und da steht natürlich auch Leonardo drin und er ist nicht der Einzige. Wir finden Sachen, die er gemalt hat, die finden wir auch bei anderen, bei Martini beispielsweise. Das geht ein bisschen breiter.
Sagt Frau Fahrland, er ist eigentlich Maler. Im tiefsten Sinne des Herzens ist er Maler, er will immer Maler sein. Sie haben einen hübschen Satz in der Rom-Episode, da steht dann drin, dass Leonardo nicht malen musste. Das war eigentlich ein Grund, warum er in Rom 2 Jahre blieb. Also da war nur Kriegsingenieur. Das ist ja eine Unterstellung. Sie unterstellen ihm, dass er gar keine Lust mehr hatte zu malen. Wie kommen Sie dazu?
Malen ist ja für ihn zuallererst ein Mittel, auch die Welt zu erkennen. Also es ist eine Sache des Geistes, das Malen. Es ist eine Sache der Philosophie, das Malen. Für ihn ist es deswegen auch eine große Anstrengung und er spürt natürlich auch immer wieder, dass er an Grenzen stößt. Andererseits wird er bedrängt, auch Isabella d'Este beispielsweise, ständig was malen zu müssen. Die Leute laufen ihm hinterher, sie jagen ihn geradezu. Und da gibt es dann Momente, wo er seine Ruhe haben will, wo er auch gar nichts malen möchte, weil ihn, wie Frau Fahland das gerade auch beschrieben hat, noch ganz andere Dinge interessieren. Und das ist im Übrigen auch der Grund, warum Leonardo nicht in Florenz geblieben ist. Er brauchte immer einen Mäzen, der ihn bezahlt, dass er Zeit hatte, seinen Neigungen, Forschungen, Interessen nachzugehen.
Warum gibt es so wenige Bilder, außer den Skizzen jetzt, bei einem so reichhaltigen, kreativen Schöpferleben, die auf uns gekommen sind, Frau Fahland?
Ja, gerade weil ihm die Malerei so wahnsinnig wichtig war. Und was einem wirklich wichtig ist, das fällt einem nicht immer unbedingt leicht. Also er hat ja an seinen Gemälden über lange Zeiträume gemalt. Die Mona Lisa, die Anna Selbtritt, auch den Johannes den Täufer, das sind ja Bilder, die er nicht aus der Hand gibt. Und das ist doch was sehr Ungewöhnliches. Normalerweise verkaufen sie in der Zeit ein Bild. Und er gibt die einfach nicht her oder es ergibt sich nicht, aber es ist ihm auch ganz recht. Er nimmt die mit bis nach Frankreich, bis kurz vor seinem Tod. Also es ist ihm wirklich eine persönliche Angelegenheit. Ihm ist das wichtig und deshalb fällt es ihm nicht leicht und er flieht immer. Er flieht sogar in den Krieg. Er geht eben mit Cesare Borgia, der ein Schlechter war, zieht er durch Mittelitalien und arbeitet danach aber an der Anghiari-Schlacht, die Herr Röck vorhin ansprach, also einem großen Schlachtengemälde für Florenz. Die Anghiari-Schlacht zeigt aber wieder, wie ambivalent er sich auch gegenüber dem Krieg verhält. Also er zeigt eben nicht einfach den Sieg der Florentiner über die Gegner, nichts Euphorisches, sondern er zeigt diese enorme Qual auf beiden Seiten. Und ich glaube, auch gegenüber dem Krieg hatte er eine große Sensibilität und nichts Triumphales. Er sagte einmal, das ist eine Pazzia Bestialissima, eine bestialische Verrücktheit der Krieg.
Jetzt hatten wir vorhin schon mal diese eher kuriose Art, wie Freud die Kreativität von Leonardo da Vinci erklärt. Was wissen wir oder was können wir vermuten heute, woher diese Kreativität dieses ungeheuer kreativen Menschen aus dem 15. Jahrhundert kommt, Herr Röck?
Ja, man würde ihm vielleicht, ich habe das als Küchenpsychologie bezeichnet, man würde ihm heute vielleicht auch eine Form von ADHS unterstellen, also eine Konzentrationsschwäche, weil er ständig immer neue Ideen hat, immer wieder Neues erfindet, einmal nur hinschreibt an den Rand, Dimmi, 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 sag mir, sag mir, sag mir. Also das ist das eine, das kann man heute nicht mehr entscheiden. Aber auf der anderen Seite ist er ja auf einem sehr schwierigen und hart umkämpften Kunstmarkt. Also Florenz ist ja ein Zentrum der Kunstwelt, Mailand ist es nicht weniger. Da muss man sehr gut sein, da muss man sich durchsetzen. Und Leonardo hat wie kein anderer Maler vor ihm und lange auch nach ihm deutlich gemacht, dass Malen eine geistige Arbeit ist, kein Handwerk einfach nur. Da möchte er sich profilieren mit immer neuen Ideen, mit einem handwerklichen Perfektionismus zugleich auch. Und an dieser Kombination ist er wohl am Ende auch immer wieder gescheitert und nicht fertig geworden mit seinen Bildern. Aber es ging durchaus auch darum, auf einem Markt zu bestehen. Er macht das, indem er wahrscheinlich, das wissen wir nicht so genau, oft nur Entwürfe liefert, Vorgaben liefert für etwa die Leda oder dann auch die Madonna mit der Haspel, heißt er eigentlich Spindelmadonna, aber Haspel wäre korrekter. Was dann Helfer wie Boltraffio, die ganz geschickte Leute waren, ausgeführt haben. Und damit hat dann die Werkstatt sozusagen auch für kontinuierliche Einkünfte gesorgt.
Und genau aus diesem Grund, also die Werkstatt hat ja ganz, ganz viel hinzugefügt. Das wissen wir auch aus Schriftquellen. Leonardo hat dann höchstens hinterher nochmal drauf geguckt, 2, 3 Pinselstriche gemacht. Und dadurch gibt es natürlich viele Bilder, die irgendwie an Leonardo erinnern, aber eben nicht seine ganz eigenen, ganz großen Bilder sind. Und in die Kategorie, denke ich, gehört auch das Bild, dass das teuerste der Welt geworden ist, für 450 Millionen Dollar verauktioniert wurde vor einem Jahr, der Salvator Mundi. Also nach meiner Sicht ist davon wenig oder gar kein Pinselstrich von Leonardo noch.
Das wäre jetzt ein wunderbares Schlusswort. Ich muss aber noch mal über das berühmteste Bild reden.
Gerne, unbedingt.
Die Mona Lisa. Wir haben nicht mehr viel Zeit, deswegen kurze Antwort. Ich muss mich jetzt bekennen, dass mir die Mona Lisa schon vom ersten Anblick als Jugendlicher nichts gegeben hat und inzwischen ein völlig vernutztes Bild ist. Liegt das an mir, Frau Fahland?
Naja, das ist natürlich wirklich schwierig, sich einem Bild, was so oft beschrieben, so oft persifliert wurde, zu nähern. Dennoch bedeutet es ja vielen Leuten sehr, sehr viel, auch heute noch. Und das hat, glaube ich, seine Ursachen nicht nur in der Rezeptionsgeschichte, sondern das liegt in dem Bild selbst. Das ist schon ein sehr, sehr starkes Bild einer Frau, die sehr eigenständig ist, die geheimnisvoll ist, die uns ein wirkliches Gegenüber sein möchte. Und das ist nicht selbstverständlich.
Das war jetzt das Schlusswort in unserer Leonardo da Vinci-Sendung mit 3 neuen Büchern über den vor 500 Jahren verstorbenen Meister. Die genauen bibliografischen Angaben gibt es gleich noch mal am Schluss der Sendung. Ich bedanke mich zunächst bei Kia Fahrland, zugeschaltet aus München, Bernd Röck, zugeschaltet aus Zürich und Klaus-Rüdiger May hier im Berliner Studio. Das war unsere Lesart über Leonardo da Vinci und ich nenne Ihnen noch einmal die Buchtitel der 3 Gesprächspartner im Studio. Klaus-Rüdiger May, Leonardos Geheimnis, die Biografie eines Universalgenies, Evangelische Verlagsanstalt, 400 Seiten, 25 Euro. Bernd Röck, Leonardo, der Mann, der alles wissen wollte, erschienen bei C.H. Beck, 430 Seiten, 28 Euro. Kia Fahrland, mit V geschrieben, Leonardo da Vinci und die Frauen, eine Künstlerbiografie. Inselverlag, 348 Seiten, 26 Euro. Alle 3 Bücher enthalten jeweils einen farbigen Bildteil und Kia Fahrlands Biografie steht außerdem noch auf der Nominierungsliste zum Leipziger Buchpreis. Hier verabschiedet sich Florian Felix Wey.